Und dann sagt dann der Thomas, das Bittgebet ist die Selbstauslegung der Hoffnung. Nachdem wir schon gesagt haben, Hoffnung richtet sich auf jemand. Wenn sie sich ausspricht, die Hoffnung, dann formuliert sie eine Bitte. In dem Vertrauen eben, dass auch wenn ich nicht erhört werde, ich doch glaube, dass ich gehört worden bin. Und dass die Liebe eben manchmal Nein sagt oder sagt, nee, ich habe was Besseres im Kopf. Man kann sich ja mal fragen, wo wären wir, wenn bisher alle unsere eigenen Wünsche in Erfüllung gegangen wären? Also insofern geht die Hoffnung tatsächlich über uns hinaus. Da hoffen wir auf etwas, was weiter ist und ferner ist, was wir nicht einfach machen können, was wir auch gar nicht richtig kennen im Einzelnen. Eben, wir wissen ja gar nicht, was uns da erwartet. Wir malen uns die Bilder aus, aber wir wissen ja, dass es nochmal ganz anders sein wird.
Herr Professor, wenn wir jetzt sagen, wir hoffen auf das, was wir glauben, wenn ich das jetzt mit meinen eigenen Worten wiedergebe, ist natürlich auch die Frage der Enttäuschung bzw. des Nichtwissens in den Vordergrund zu stellen, des Nichtwissens, was dann kommt.
So ist es, das sollte man in aller Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit sagen. Es gibt Leute, die berichten davon von Visionen und Offenbarungen und je nachdem, manchmal sagt ja die Kirche, das wird jetzt anerkannt, auch dann muss es niemand glauben, aber jemandem hilft es vielleicht. Aber andere sagen auch wieder, nein, damit will ich eigentlich gar nichts zu tun haben. Das sieht für diesen Menschen so aus, für den anderen sieht es anders aus. Wir werden das schon sehen. Was ich festhalte ist, dass eben Gott mir hier etwas verheißt, was über alle eigenen Erwartungen hinausgeht und was wir uns deswegen gar nicht richtig vorstellen können. So wie man das ja jetzt schon so am Leben sehen kann, was stellt sich ein kleines Kind unter einer Erfüllung vor und was stellt sich ein großes Kind darunter vor und ein Jugendlicher, da wächst ja schon der ganze Erwartungshorizont. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, den Sie hier schon angesprochen hatten, dass man hier wirklich was lernen muss und was tun muss. Muss ich schon so sagen.
Hoffen?
Und, ja, Entschuldigung. Und da werden wir ja, Verzeihung, darf ich das gerade noch einen
Selbstverständlich.
Noch einen Satz? Ich mache mal darauf aufmerksam, wie oft in den Orationen, im Tagesgebet in der Kirche gebetet wird, Herr, gib, dass wir ersehnen, was du verheißest. Also machen wir uns bitte nichts vor. Die Frage ist, ob wir wirklich das wollen, was er für uns hat. Das haben immer wieder große Lehrer gesagt. Sie haben gesagt, wir sind eigentlich zu bescheiden. Wir wollen also hier Erfolg und Sex und dies und jenes und alles Mögliche, was ja auch alles schön ist. Aber die eigentliche Dimension, die dort erwartet wird, die wollen manche Leute gar nicht. Kierkegaard hat dafür ein ganz tolles Bild gefunden, dass der Kaiser einem Tagelöhner schreibt, seine Tochter möchte ihn heiraten. Und der Tagelöhner sagt, ja, ich werde verrückt, was soll ich mit einer Prinzessin? Die Grete von nebenan und zwei Kühe. Und in dieser Situation, glaube ich, sind wir Christen immer etwas. Und das merkt man so deutlich, dass so oft in den Texten unserer Liturgie eigens darum gebetet wird, hilf uns, gib uns, dass wir ersehnen, was du verheißest. Auch das gehört zum Thema Hoffnung. Also wir müssten tatsächlich mehr hoffen und erwarten, als wir in der Regel tun.
Liegt es vielleicht daran, Herr Professor, dass wir uns als Christen vielleicht nicht ernst genug nehmen?
Das glaube ich schon, dass das ist. Wir halten einfach diese hiesige Wirklichkeit für die kompakteste und die dichteste. Ich habe immer so gemeint, dass wahrscheinlich hängt das mit der Erbsünde zusammen, dass wir also einen Stein irgendwie für kompakter und lebendiger halten als ein Lebewesen. Es ist zwar wahr, dass das Lebewesen eben sterben kann und der Stein kann es nicht, aber der kann es deswegen nicht, weil er schon tot ist. Aber auch die Bibel spricht davon, dass Gott ein Fels ist, das ist ein schönes Bild, aber an sich ist doch Fels, also was kann jeder von uns sich fragen, was ist mein Muster für Wirklichkeit? Ist das tatsächlich ein Holz und ein Stein oder ist eigentlich Wirklichkeit für mich zum Beispiel ein Blick begegnen? Ein Versprechen zu bekommen. Da merkt man doch sofort, wie sich in uns einiges sträubt, weil uns das so unfasslich vorkommt und so unzuverlässig vorkommt, gegenüber eben jetzt so der Solidität von Stein und Holz. Aber das wär's.
Und wir sind natürlich darauf angewiesen, das Ganze mit unserem Glauben und auch damit mit unserem Leben zu füllen.
So ist es. Und da müssen wir uns auch gegenseitig stützen, weil sich eben da so vieles nicht zeigt, weil es ja erst erwartet wird und wir uns genau wissen, unsere Vorstellungen sind sicher nicht richtig, die wir davon haben. Das ist nochmal anders und schöner. Aber wir kommen gar nicht darum, Vorstellungen uns zu machen. Jesus spricht vom Gastmahl und vom Hochzeitsmahl. Der Dante malt da in seinem großen Werk Bilder über Bilder. Und wir wissen, das sind alles nur Bilder. Die Wirklichkeit ist nochmal ganz anders. Trotzdem kann man aus denen schon entnehmen, in welche Richtung es geht.
Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Geistliche Impulse, die Hoffnung, unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Prof. Dr. Jörg Splett aus Offenbach. Credo hier bei Radio Horeb. Heute sprechen wir über die Hoffnung mit Herrn Prof. Dr. Jörg Splett aus Offenbach. Herr Prof. Splett, wenn wir uns die Hoffnung betrachten und dann mal wirklich in den Ernstfall hineingehen und die Hoffnung auch zum Ernstfall wird, ist es sehr oft auch mit einer drohenden Perspektivenlosigkeit, dass es damit einhergeht.
Das ist wohl wahr. Und da müssen wir eben auf eines der erschreckendsten Kapitel in der Bibel eingehen, das von großem Gewicht ist, sowohl für die Juden wie für die Christen. Und das ist das Opfer Isaaks durch Abraham. Von Abraham hatte ich vorhin schon gesprochen. Es gibt zwei Stellen im Neuen Testament. Das eine ist das 4. Kapitel im Römerbrief und das andere ist das 11. Kapitel im Hebräerbrief. Dort geht es um Abraham, und wir fangen mit dem Römerbrief an, da geht es noch nicht um das Opfer, sondern da geht es darum, dass Abraham schon also an 100 ist und seine Frau ist 90 und Gott kommt vorbei, die drei Männer dort, und sagt, du wirst einen Sohn bekommen, und Sarah lacht, weil sie das nicht glauben kann, und tatsächlich glaubt er und er bekommt den Sohn. Und da wird dann schon gesagt, dass er sich hier auf Gott verlässt. Und dass er hier wieder Hoffnung gehofft hat. Paraelpida, so steht dort da. Also wieder Hoffnung gehofft. Und das setzt sich fort, wenn man jetzt das 11. Kapitel des Hebräerbriefs nimmt. Da setzt der Schreiber genau da jetzt an dem nächsten an und schreibt dann dort, aufgrund des Glaubens brachte Abraham den Isaak dar, den er für die Verheißungen empfangen hatte. Er verließ sich darauf, dass Gott sogar die Macht hat, Tod zum Leben zu erwecken. Darum erhielt er Isaak zurück. Also das ist der Gedanke, dass darum geht. Und das ist etwas, was offenbar in der Neuzeit nicht mehr verstanden wird. Es gibt zwei große Namen, die hier genannt werden müssen. Das eine ist Kant, und das andere, also Immanuel Kant, und das andere ist Sören Kierkegaard. Kant sagt, das ist eine Einladung zum Mord, eine Versuchung zum Mord. Der hätte niemals glauben dürfen, der Abraham, dass das von Gott kommt. Sondern hätte da einfach sich weigern müssen. Der Kierkegaard sagt andersherum, das Religiöse hebt das Ethische auf. Es spricht von der religiösen Suspension, da darf so etwas sein. Ich meine, beide liegen schon deswegen nicht richtig, weil niemand davon spricht, dass Abraham der Vater des Gehorsams ist, sondern er ist der Vater des Glaubens und der Glaubenshoffnung. Und da muss man erst mal wissen, dass in Palästina dieser Zeit Kinderopfer vorkamen, haben auch die Propheten immer wieder gegen angekämpft, und dass ja am Ende der Geschichte gerade ja auch hier Gott sagt, das soll eben nicht sein, dass das geschieht. Und dann kann man sich jetzt fragen, was ist jetzt hier eigentlich gemeint?